Werte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum dritten Abend unserer Vortragsreihe Abenteuer in der Welt und im Kopf. Wir haben heute Abend zu Gast Dr. Erich Röhrle und er wird uns was erzählen über das Wunder von Florenz, über die dortige Domkuppel. Aber bevor wir einsteigen, kurz ein paar Worte vorab. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich habe das Vergnügen für Sie, diese Vortragsreihen zu organisieren, Semester um Semester. Wir haben die 18. Folge mittlerweile. Falls Sie interessiert, was in diesem Semester alles noch so kommt, dann haben wir hier ein schönes Faltblatt. Ich lasse das mal durchgehen. Sie haben es womöglich schon, aber ich gebe es Ihnen mal an. Vielleicht geben Sie es weiter. Wenn Sie interessiert, was in den Semestern zuvor, wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, die 18. Reihe im Studium Generale dieser Art. Wenn Sie interessiert, was in den Semestern zuvor passiert ist, dann finden Sie auf diesen Zetteln eine Internetadresse. Da können Sie von fast allen der bisher gehaltenen annähernd 200 Vorträgen Tondateien anhören und auch Präsentationen, wenn sie denn hinterlegt sind, aufrufen. Und können sich so schlau machen, können Vorträge mitnehmen nach Hause auf eine Zugfahrt oder wo auch immer und das in Ruhe anhören, was hier schon alles geboten wurde. Und dann werden Sie herausfinden, dass einer der treuesten Referenten, die wir haben in dieser Vortragsreihe, Dr. Erich Röhrle ist. Das überspringen wir nicht, das muss gesagt sein. Ich glaube tatsächlich, dass Herr Röhrle in jedem der 18 Reihen vertreten war mit einem Vortrag und das finde ich schon wunderbar. Ganz kurz ein paar Sätze zu unserem Referenten. Herr Röhrle ist promovierter Philosoph, hat Philosophie und Kunstgeschichte studiert in Stuttgart an der Uni und hat das sozusagen als Spätberufner getan. In seinen jungen Jahren war ihm das nicht möglich und da hat er einen anderen beruflichen Weg einschlagen dürfen müssen, als den er sich eigentlich erträumt hat. Ich erzähle das ein bisschen auch für die jungen Leute, damit sie wissen, was für ein Privileg es ist, früh studieren zu dürfen. Herr Röhrle hat eine Weile gewartet und hat es dann im Ruhestand gemacht, aber dann gründlich und richtig und hat sein Magisterstudium in Stuttgart abgeschlossen und dann noch in Cottbus in Philosophie promoviert. Und heute kriegen wir, glaube ich, etwas von seinem zweiten Standbein mit, nämlich der Kunstgeschichte. Es wird gehen über ein Abenteuer, das sich in Florenz ereignet hat. Und ich glaube, es war nicht nur ein Abenteuer im Kopf, es war tatsächlich eins in der Welt. Hören wir, was er uns zu erzählen weiß. Im Anschluss können Sie Fragen stellen und diskutieren. Viel Spaß beim Vortrag von Herrn Röhrle.
Vielen Dank, Herr Professor Friedrich. Auch Ihnen meinen großen Respekt, dass Sie heute Abend bei diesem schönen Wetter hierher gekommen sind. Wenn man durch die Straßen von Konstanz geht und sieht, wie die Leute sich an Eisschlotzen und so ähnliches machen, dann könnte man sich schon vorstellen, an diesem Abend etwas anderes zu machen, als sich Vorträge anzuhören. Und deswegen, Entschuldigung, erlaube ich mir eine Frage. Wer von Ihnen war schon in Florenz? Ach, schon eine ganze Reihe. Dann darf ich annehmen, Sie waren auch in der Kirche drin. Und wer war oben? Auch. Wunderbar, das ist ja ganz toll. Da haben Sie die besten Voraussetzungen für das, was ich Ihnen jetzt sagen möchte. Florenz ist ja heute eine wunderbare Stadt, die lebt vom Tourismus. Das war nicht immer so. In der Zeit, von der wir heute Abend sprechen, das 14. Jahrhundert, da lebten die vom Wohlhandel. Und Florenz war eine der größten und reichsten Städte im Abendland. Es war so groß wie London. Es hat 50.000 Einwohner. Das war damals viel, auch für London. Nun, Florenz als bedeutende Stadt, damals in diesem Zeitalter, wo wir heute sind, da war die Renaissance noch nicht so weit. Da war das ganz noch am Anfang. Da spielt noch viel von der Gotik rein. Und auch diese Kirche hier hat sehr viel von der Gotik an sich. Diese Kirche ist deswegen von Bedeutung, weil sie eine Kathedrale ist. Unter Kathedralen stellen wir uns in der Regel was vor, was in Frankreich steht, mit viel Spitzgotik und so weiter. Von dieser Spitzgotik sieht man in dieser Kirche überhaupt nichts mehr. Und doch steckt in dieser Kirche, vor allem in der Kuppel, was uns heute Abend interessiert, sehr viel drin an Gotik. Es war schon eine alte Kathedrale da, aber die war irgendwas, baufällig war sie nicht, aber sie war dem Erzbischof von Florenz vermutlich eine Nummer zu klein geworden. Und auch der Name dieser Kirche, Sankt Reparata, war nicht so arg vielversprechend. Vielleicht hat man sich gedacht, wenn die Kirche schon so heißt, lassen wir es reparieren, lieber ganz bleiben und bauen eine neue. Allerdings ist die Entwicklung dann über den Erzbischof hinweggegangen. Die Bürgerschaft von Florenz, die damals das Sagen hatte, da waren die Medici noch lange nicht auf der Tagesordnung, die waren sehr selbstbewusst, das war eine selbstständige Republik und die haben ihre eigene Vorstellung gehabt von einer Kathedrale. Neben der Kathedrale, vor der Kathedrale, das wissen Sie, wo Sie in Florenz waren, steht eine wunderbare Taufkapelle. Die Taufkapelle ist achteckig, das spielt für den ganzen Abend und auch sonst eine große Rolle. Und diese Taufkapelle hat ebenfalls eine Kuppel, eine sehr schöne Kuppel, eine achteckige Kuppel. Und diese Kuppel ist einer der größten der damaligen Zeit, die ist also größer gewesen als in Rom, das Pantheon. Das Pantheon ist für alle Kuppelbauer so das Nonplusultra gewesen. Wenn der Kuppel gebaut hat, da ging nach Rom und guckte sich das Pantheon an. Also diese Taufkapelle musste natürlich, wenn man eine Kathedrale baut, übertroffen werden. Und diese Voraussetzungen, gefühlsweise Voraussetzungen, waren schon der erste Punkt in der, als Stadt in ein Abenteuer, das in Florenz über die Bühne ging. Warum? Wenn man eine Kathedrale baut, muss auch eine Kuppel drauf. Die Taufkapelle hat eine achteckige Kuppel. Folglich hat die Kathedrale auch eine achteckige Kuppel. Und damit man sie überall deutlich sieht, wird sie auf einen Tambor gesetzt. Auf diesem Bild sieht man den Tambor nur ganz schwach. Hier, wo dieses große, runde Auge steht, das ist der Tambor. Das Ding ist nur 10 Meter hoch. Und obendrauf sitzt dann die Kuppel. Achteckig, wie das Vorbild es vorschreibt. Und diese Achteckform hat also Probleme mit sich. Dieser Beschluss der Bevölkerung, diese Kathedrale so zu bauen, hat über 100 Jahre lang den Kirchbau im Leben gehalten und hat in ein Abenteuer geführt, das eigentlich in der Baugeschichte damals einmalig war. Heute ist es kein Problem, so große Kuppeln zu bauen. Rom hat riesige Krane, man macht es mit Eisenbeton und so weiter. Gab es damals alles noch nicht. Also zunächst wurde jetzt der alte Dom abgeräumt. Man braucht ja Platz dazu. Nicht nur der alte Dom wurde abgeräumt, auch der ganze Straßenzug daneben wurde abgeräumt, damit man Platz hat für die neue Kathedrale. Und in Gräberfeld, das davor war, wurde auch abgeräumt bei dieser Gelegenheit. Und dann wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Ohne Wettbewerb läuft damals nichts, auch heute nicht mehr so. Und dann kam ein Entwurf. Dieser Entwurf kam von einem Mann namens Arnolfo di Cambio. Und unter diesem Architekten wurde dann im Jahr 1296 der Grundstein dieses Neubaus gelegt. Der Start für diesen Neubau war nicht sehr optimal. Da ist nämlich damals die Pest ausgebrochen. Im 14. Jahrhundert war überall in ganz Europa die Pest. Und man muss sagen, da sind in Florenz 4/5 der Einwohnerschaft an der Pest gestorben. Und auch im restlichen Europa war es nicht viel besser. Die Bevölkerung ist eigentlich dezimiert worden. Und Sie wissen, dass die ganz bedeutenden Künstler, Giotto zum Beispiel, alle möglichen, sind an der Pest gestorben. Das war damals keine Schande, das war das unvermeidliche Schicksal und keiner hat natürlich gewusst, woher diese Pest kommt, wie die übertragen wird. Von Mikroben und Bakterien hat man damals noch keine Ahnung gehabt. Kurz und gut, der Bau wurde begonnen, Pest hin, Pest her und das Langhaus wurde dann im Jahr 1366 eingeweiht. Das war eine ganze Menge später, fast 100 Jahre später. Jetzt muss ich mal gucken, wie es hier ausschaut. So, das ist ein kleiner Abriss jetzt, was ich heute Abend alles Ihnen sagen möchte. Vornherein die Vorgeschichte, da waren wir gerade eben. Ne? Dann die beiden Konkurrenten, die beiden Künstler, die haben heute uns heute Abend zu beschäftigen. Und dann der eigentliche Hauptteil, der Bau der Kuppel. Das ist das Weite an der Angelegenheit. So, die kommt später dran. Ich sagte schon, dass in Florenz die Wollhändler das Sagen hatten. Wolle war damals ein begehrter Handelsstoff. Er wurde von den Florentiner, haben die Wolle meistens aus England bezogen. Die Wolle, die englische Wolle, war berühmt wegen ihrer Qualität. Und dieser Handel, aus dieser Wolle was zu machen und vor allem dann einzufärben mit vielen bunten, kräftigen Farben, das war die Kunst, die die Florentiner beherrscht haben. Und die haben diese Stadt und dann die Wollhändler sehr reich gemacht. Und deswegen, als der Bau dann wirklich begonnen hatte, musste ja irgendjemand für diesen Bau gerade stehen. Das war dann die Wollhändlerzunft. Man muss natürlich sagen, dass die Wollhändler vom Bau einer Kirche keine große Ahnung hatten. Und diese Ahnung, die sie hatten, war nicht viel kleiner als die Ahnung, die der Architekt hatte, nämlich auf gut Deutsch keine. Zunächst war die Sache wie in der Gotik. Der Architekt hat irgendeine Idee gehabt, der hat dazu Papier gebracht. Mit diesem Papier konnte kein Mensch was anfangen, denn die Arbeit auf dem Bau waren zwar erfahrene Leute, aber es waren keine gelernten Arbeiter, das waren eigentlich bessere Tagelöhner. Und da musste einer her, der die Ideen des Architekten dem Volk der Bauleute klar macht. Ein Sprecher war da nötig, der den Kontakt zwischen Architekt und dem Mann auf dem Bau macht. Und dieser Sprecher hat Parlier geheißen, der Parlier, der Sprecher des Architekten. Den Namen gibt es heute noch auf dem Bau, und zwar als Polier. Der Polier ist der damalige Parlier. Gut, und als Vermittler, dieser Parlier, das war ein Capomestro, ein Capo, der Baukapo. Und dieser Baukapo war im Laufe der Geschichte, nicht von Anfang an, dann unser Brunelleschi. Als das Schiff der Kirche fertig war und auch die Vierung fertig war, das Zentrum der Kirche, wo sich Querschiff und Hauptschiff kreuzen, da saß dann dieser achteckige Tambor drauf. Als man so weit war, haben die Florentiner gemerkt, jetzt kommt das Problem, eine Kuppel draufzusetzen. Da hat sich bisher keiner groß Gedanken drüber gemacht. Wie baut man so eine Kuppel? Das Problem war, dass die Öffnung dieses Tambors sehr, sehr groß war. Größer als die Kuppel im Pantheon in Rom. Es war, was sie damals nicht gewusst haben, aber was sich herausgestellt hat auf der Suche nach einem Baumeister, dass das Kuppelbauprojekt in Florenz das größte abenteuerliche Unternehmen war, auf das sich die Wollhändler eingelassen hatten. In diesem Punkt unserer Überlegungen müssen wir uns ein klein wenig um die Statik kümmern. Was macht an der Kuppel eigentlich die Statik aus? Wenn Sie ein Haus haben, das nur aus Wänden besteht und ein Dach, ein flaches Dach drüber, da macht die Kuppel, weil es keine gibt, gar keine Probleme. Auch sonst macht die Statik, abgesehen von der massiven Heit der Bauer, der Wände, keine Probleme. Es tritt vor allem bei einem ganz normalen Hausbau mit einem Flachdach kein Seitenschub auf. Der ganze Schub, der da liegt, ist der Gewichtsschub von oben nach unten, die Last drückt. Bei einer Kuppel oder überhaupt bei dem zweidimensionalen Vorbild einer Kuppel, bei einem Bogen, ist das Problem ganz anders. Da tritt ein enormer Seitenschub auf. Sie wissen ja, ein Bogen wird Stein auf Stein gesetzt, die sind so schräg gefugt, und wenn der Schlussstein sitzt, dann hält das Ganze. Aber ein Seitenschub ist da, und zwar der ist sehr beträchtlich. Was macht man, um diesen Seitenschub aufzufassen? Das ist aufzufangen. Das war das Problem, das die Florentiner hatten, und vor den Florentinern schon alle anderen Leute, die sich auf das Abenteuer eingelassen haben, da eine Kuppel zu bauen. Dazu kommt natürlich jetzt, dass die Leute, die Architekten, die das gebaut haben, alles andere waren als das, was man heute unter einem Architekten sich vorstellt. Wer heute Architekt werden will, der muss ein Studium auf der Hochschule machen und muss mit Statik und so weiter sich alles gut auskennen. Das war also damals nicht der Fall. Da hat man also den genommen, der ein Künstler war. Und so kam es, dass alle Architekten der damaligen Zeit alles andere waren, als Architekten. Zum Beispiel der Brunelleschi, unser Genie für heute Abend, der war vom Beruf Goldmacher, also Goldschmied war der. Dann der Giotto, der einen Turm gebaut hat, den sieht man hier nicht mehr, den Turm, der war vom Beruf, wie Sie alle wissen, Maler. Und so geht es weiter. Michelangelo war kein Architekt, war Bildhauer und auch Maler. Die sind nur so im Do-it-yourself so reingerutscht, was zu bauen, nach der Idee, wer gut zeichnen kann, hat den Sinn für für Proportionen, der ist in der Lage, ein Haus oder eine Kirche und gegebenenfalls sogar eine Kuppel zu bauen. Das war also die damalige Überlegung. Woher haben dann die Architekten ihr Wissen gehabt? Wer weiß man, wie man bauen muss, dass eine Kirche nicht einstürzt? Das ist ein ganz brutales Verfahren. Man guckt bei einem Einsturz einer Kirche zu. Da kann man am meisten lernen. Da sieht man genau, was los ist. Und ein Musterbeispiel dieser Einsturzgeschichte, das darf ich Ihnen hier zeigen. Das ist in Frankreich die berühmte Kathedrale von Beauvais. Was Sie hier sehen, dieses grauschraffierte Bild, das ist das eigentliche Schiff. Ein Riesending, über 40 Meter hoch. Und damit das Ding nicht einfällt, ist außen ein kompliziertes System von Streben da, das verhindert, dass dieser enorme Seitenschub zum Einsturz der Kuppel oder des Gewölbes in diesem Fall führt. Und wenn das Ding auch nur ein paar Zentimeter nachgibt, dann stürzt der ganze Spaß ein. Und das ist in Beauvais passiert. Nicht einmal. Und deswegen ist das Beispiel von Beauvais für den damaligen Architekten oder die, wo es werden wollen, das abschreckende Musterbeispiel gewesen. Denn als die Kuppel dann später gebaut worden ist, ist der Chor dieser Kirche gerade vor zehn Jahren eingestürzt gewesen. Also die Erinnerungen, die waren noch sehr, sehr frisch. Gut, die Kathedrale in Beauvais wurde dann doch fertig gebaut. Das heißt, sie wurde nicht fertig gebaut. Was fertig gebaut worden ist, ist der Chor. Das Ganze. Und wenn Sie mal nach Beauvais kommen, gucken Sie die Kathedrale an. Ein Riesending, 40 Meter hoch, noch höher. Wunderbar. Die größte Kathedrale der Welt, von vorne gesehen. 50 Meter weiter ist der Schreck zu Ende. Da ist aus. Da ist dann die Kathedrale weg und ein ganz kleines Kirchle geht dann weiter. Das war dann die Sache. So, steht mein Konzept hier aus. Ja. Diese Angelegenheit mit dem Seitenschub war also das Problem, dass die Architekten oder überhaupt die Bauleute, die Wollhändler in Florenz, die ganze Bauzeit über beschäftigt hat. Dann kam ein weiterer Mann, Vorschläge haben die gemacht, die wurden dann dem Volk zur Abstimmung vorgelegt und da wurde abgestimmt und so wurde gebaut. Die Überlegung, wie man das macht, die wurden viel später angestellt. Und dann kam also einer, der einen Vorschlag gemacht hat, wie die Kuppel in Florenz auszusehen hat. Da hat man kein Papier gebraucht, das gab es damals sowieso nur im beschränkten Umfang, sondern die haben Modelle gebaut. Modelle ist aber nicht so ein Ding, wie sie glauben, heute vielleicht so, etwa in dieser Größe, ein Papierbogen. Nein, das waren kleine Häuser. Wir haben eine Ausdehnung gehabt von etwa 10 Meter Länge. Das waren schon kleine Bauwerke. Und wenn das kleine Bauwerk steht, denken die Leute, dann steht auch nachher das Große. Ist ein Denkfehler. Nämlich mit der Größe des Projektes kann man nicht die Kräfte, die da drin sind, proportional anwachsen lassen. Die steigen nicht proportional, die steigen nicht im Quadrat, die steigen im Kubik. Und deswegen ist zu verstehen, wenn so ein Modell, das selbst 10 Meter hoch, 10 Meter lang und 5 Meter hoch war, gestanden ist, wunderbar. Wenn man das gleiche vergrößert hat, ist es eingestürzt, weil die Kräfteverhältnisse eben ganz anders waren. Und das hat man damals alles nicht gewusst. Die Wissenschaft der Statik, die gab es damals nicht. Nun, es muss eine Kuppel her. Was ist eine Kuppel? Eine Kuppel ist eine Wölbeform. Die auf einem Bogen aufbaut. Wenn man einen Bogen einfach dreht, dann gibt es eine Kuppel. Ein zweidimensionaler Bogen wird gedreht, das Ergebnis ist eine Kuppel. Ganz einfach. In der Praxis schaut es anders aus. Was kann man jetzt machen, um den auf jeden Fall auftretenden Seitenschub zu minimieren? Eines hat sich bei dem Einsturz nicht nur in Beauvais, sondern schon gezeigt. Der Seitenschub, den eine Kuppel ausübt, wird umso geringer, je steiler die Kuppel ist. An sich kann man sich das ganz gut vorstellen, weil eben dann vom Grund und Boden her ein viel steilerer Anstieg vorhanden ist als bei einer Rundkuppel. Die Rundkuppel hat den größten Seitenschub. Und wie gesagt, eine andere Kuppel, eine spitzbogige Kuppel, wird der Seitenschub immer kleiner, je spitzbogiger das Ding ist. Natürlich, auch dieser Spitzbogigkeit sind Grenzen gesetzt. Wir kommen später noch darauf zurück. wie ein Mittelweg gefunden worden ist, um die optimale Spitzigkeit einer Kuppel rauszukriegen. Zunächst müssen wir uns aber mal ganz kurz mit den Kuppeln beschäftigen. Wobei hatten wir schon? Ich glaube, es ging zu schnell jetzt bei mir. Ja, ich habe schon mehrfach in Rom das Pantheon erwähnt. Das Pantheon war für alle Architekten, die sich auf das Risiko eingelassen hatten, eine Kuppel zu bauen, das große Vorbild. Das Pantheon ist übrigens, vielleicht gerade aus der Konstruktion der Kuppel her, das einzige Bauwerk aus der Antike, das bis in die Gegenwart komplett erhalten ist. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist schlicht und einfach die Statik, da sprechen wir gleich drüber. Der andere Grund ist der, dass man eine Kirche daraus gemacht hat. Und das war ein früheren Tempel. Und deswegen ist schon aus diesem Grund dieses Bauwerk erhalten geblieben. Und wenn Sie ins Pantheon, in diese Kirche reingehen, werden Sie fast erschlagen von dieser prachtvollen, riesigen Kuppel. Wie ist diese Kuppel nun gebaut? Sie sehen, sie ist zweischalig. Die innere Schale gibt einen idealen runden Kreis. Die äußere Schale ist eine Flachkuppel und lässt, wenn man davor steht, das ganze Gebäude viel flacher erscheinen. Umso überraschender ist der Eindruck, wenn man dann reinkommt und sieht diese riesige runde Kuppel. Und damit diese Kuppel nicht einstürzt, damit sie den Seitenzug aushält, hat man Folgendes gemacht. Man hat einfach die Seitenwände sehr, sehr massiv gebaut. Entsprechend dem alten römischen Grundsatz im Bauwesen, je dicker, umso besser. Die ganzen romanischen Kirchen und Gebäude sind dadurch gekennzeichnet, dass sie alle sehr massiv sind. Sehr meterdicke Mauern haben die. In der Gotik wurde es später ganz anders. Das war das Pantheon. Diese Kirche ist bis heute, seit dem Jahr 128, als sie unter Hadrian gebaut worden ist, vielleicht sogar von Hadrian selber als Architekt, bis heute stehen geblieben, ohne nennenswerten Schäden. Es ist die größte, nicht bewährte Betongusskuppel der Welt bis heute. Da muss man sich zwei Begriffe auf der Zunge zergehen lassen. Nicht bewährt, das heißt, es ist da innen drin kein Moniereisen drin. Und es ist Gussbeton. Die Römer haben den Gussbeton erfunden. Das ist eine römische Erfindung. Warum ist das von Vorteil, wenn keine Moniereisen drin sind? Moniereisen sind eine Gelegenheit unserer modernen Architektur. Gebäude mit Moniereisen, wie lange halten die? 40 Jahre, 50 Jahre, aber keines so lange wie das Pantheon. Aus einem ganz einfachen Grund, der Regen ist oben drauf. Im Laufe der Jahrhunderte sickert das Regenwasser auch in den massivsten Beton rein und dann findet es den Eisenkern dort vor. Und was macht Eisen, wenn es nass wird? Es rostet. Und was macht Eisen, wenn es rostet? Es dehnt sich aus. Das heißt, das rostige Eisen sprengt den Beton. Und das ist das Problem, das wir heute bei unseren Brücken und Betonbauten rundweg haben. Die gehen alle irgendwann kaputt, weil sie durch den Rostprozess im Innern gesprengt werden. So ist es eben. Was hier bis unsere Kuppel zu Florenz wichtig ist, ist die Zweischaligkeit. Man sieht hier, obwohl das eine massive Angelegenheit ist, es sind doch zwei voneinander geometrisch ganz getrennte Schalen. Innen die Rundkuppel und außen die Flachkuppel. Das hat den Vorteil, dass je höher das Gebäude wird, der Druck, der auf den Fundamenten lastet, immer kleiner wird, weil das Dach, die Schale, dünner wird. Dazu haben sich die Römer noch was Folgendes einfallen lassen. Sie haben innen die Schale kassettiert, mit Kassetten versehen. Dadurch wird Baustoff, Baumaterial eingespart. Die Kuppel wird leichter und dabei als Nebeneffekt schaut das Ding auch ganz schön aus. Und dann haben die Römer noch was gemacht. Sie haben in diesem Beton, haben sie leere, das sieht man im Bild nicht an, haben sie leere Amphoren mit eingemauert. Diese großen Behälter, wo man Wein und Öl transportiert hat, die sind sehr stabil, aber haben innen Luft und Luft hat kein Gewicht, macht die Kuppel also auch leichter. So also die Sache mit dem Pantheon. Ihr erwähnt es deswegen so ausführlich, weil das Pantheon ist bei allen Bauwerken, die mit Kuppel zu tun haben, immer im Hintergrund, immer das mehr oder weniger eingeholte oder zu überholende Bauwerk. Eine zweite Kirche mit Kuppeln. Das ist also Konstantinopel, die Hagia Sophia. Hier ist das, was im Pantheon gemacht worden ist, im 4. Jahrhundert, noch viel ausgeprägter. Diese Kuppel ist auch sehr flach und ist innen auch eine Rundkuppel. Dieser Trick hat sich durchgesetzt. Und das sieht man sehr genau in dieser Gegend, die ja etwas von Erdbeben öfter heimgesucht ist, wurde auf die Stabilität des Bauwerks noch größer Wert gelegt. Da ist also die Anbauten links und rechts von der Kuppel, die sind so massiv, dass die Kuppel nicht die geringste Chance hat, durch den Seitenschub einzustürzen. Auch der andere, der Querschnitt, zeigt genau das gleiche Bild, das ist kaum unterschiedlich zum Längsschnitt. Eine Kuppel links und rechts und rundum umgeben mit einer Fülle von anliegenden Gebäuden. Jetzt in der Gotik wurde es auch etwas anders. Ich habe ja gerade gerühmt, wie in der Romanik durch dicke Mauern die Statik aufgefangen wurde, dass das Bauwerk stabil bleibt. Die Gotik hat einen ganz anderen Weg eingegangen. Die Gotik war auch Erfindung einer Künstlerschaft. Und zwar hatte die Idee, oder besser gesagt einer Priesterschaft, der Kirche, der Dom, der muss ein Ebenbild des himmlischen Jerusalems sein. Der muss voll mit Licht sein. Wenn Sie in eine gotische Kathedrale reinkommen, da fällt vor allem auf, dass da sehr viele Fenster sind. Ja, dauernd Fenster ist keine Mauer. Was macht man also, damit das Ding nicht einfällt? Die erste große Erfindung der Gotik war nicht der Spitzbogen, das war der zweite, sondern das war die Skelettbauweise. Eine gotische Kirche, weiß nicht, meistens Kirchen, aber es gibt auch Rathäuser, aber in der Regel sind das Kirchen, das sind eine ganz moderne Skelettbauweise. Ganz schmale Träger tragen das Ding. Und dazwischen sind Fenster, Fenster, nochmals Fenster. Ja, der Dom von Köln, der zeigt ganz deutlich, warum dann diese Skelettbauweise nicht eingestürzt ist. Da wurden eben die massive Bauweise der Romanik, diese meterdicken Wände, ersetzt durch ein fast nicht zu übersehendes Flechtwerk von Streben. Sehen Sie mal, in der Mitte ist das Mittelschiff. Dann sind noch beide Seitenschiffe. Die Seitenschiffe braucht man eigentlich nicht. Aber man hat sie gebaut, weil man das Stützgeräusch braucht. Und wenn man das Ding schon baut, baut man halt ein Seitenschiff drunter, um den Raum auszunutzen. Jede gotische Kathedrale, am besten sieht man das in Köln, das ist nämlich die einzige wirklich vollendete Kathedrale. Bei den anderen haben sie zum Beispiel bei den Türmen aufgehört. Die zeigt in Vollendung, was gotische Architektur ist, diese Skelettbauweise. Jetzt kommen wir dann nach Florenz. Das Baptisterium. Auf einen Blick sehen Sie, Sie sind inzwischen schon Fachmann auf dem Gebiet oder Fachleute, man sieht sofort das Vorbild vom Pantheon, die Zweischaligkeit. Innen eine wunderbare runde Kuppel und außen, es ist keine Kuppel, sondern ein flaches Dach, ein steiles Dach. Und dann eben auch diese sehr massive, das sieht man in den Bildern nicht so an, in Natura sind das sehr massive Mauernwände, die tragen das Ganze. Und hier sieht man zum ersten Mal, dass dieses Baptisterium achteckig ist. Und ich habe schon mehrfach gesagt, und es wird das Thema des heutigen Abends sein, diese Achteckform hat den Florentinern Bauleuten das Leben schwer gemacht. Jetzt kommt ein weiterer Vorschlag. Als dann, wie gesagt, ich erwähnte ja schon, das Schiff fertig war und auch der Tambor war fertig, als es darauf ankam, die Kuppel zu bauen, wie macht man das jetzt? Dann wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Und da hat einer, ein Architekt, das sind alles mehr oder weniger unbekannte Namen, die sind nur deswegen einfach im Spiel, weil sie halt da mitgewirkt haben. Dieser Neri di Fioraventis hat er geheißen. Der hat einen Vorschlag gemacht, wie man diese Kuppel bauen kann. Das heißt, er hat ein Modell gebaut. Und dieses Modell ist dadurch aufgefallen, dass es innen überhaupt kein tragendes Gerüst hat. Da haben sich die Wollhändler zunächst gar keine großen Gedanken gemacht. Das hat denen gefallen. Dann wurde ein Beschluss gefasst, Volksbeschluss, so wird die Kirche gebaut. Ja, aber wie baut man jetzt eine Kirche in dieser Größe mit der Kuppel, ohne ein Gerüst da innen reinzumachen? Wie steht diese Kuppel überhaupt? Und da hat dieser Neri eine ganz tolle Idee gehabt. Sie alle kennen Weinfass. Sind wir in Florenz. Ein Weinfass auf den Kopf gestellt, Das sind die einzelnen Spanten. Warum fallen die nicht auseinander? Na, ganz einfach. Da geht ein Eisenring drumherum. Ein Weinfass steht, ohne auseinander zu fallen, ohne alle Streben. Es wird gehalten allein von den Fassringen. Und diese Idee eines Weinfasses hat dieser Mann gehabt, so bauen wir die Kuppel. Er hat sie nicht selber bauen müssen, es war nur seine Idee. Also, anstatt diesen Strebepfeilern außenrum, hat man, so war die Idee des Architekten, einen Fassring gemacht. Natürlich, da oben bei einer Kirche kann man kein Metallband darum machen, da muss es anders gemacht werden. Aber die Idee, die war schon mal vorhanden. Der Seitenschub, der bei einer normalen Kuppel nach außen drängt, wird durch diesen Ring, der rund um die Kuppel läuft, ausgeglichen. Der Seitenschub, der auf der einen Seite wirkt, wird durch den Seitenschub auf der anderen Seite, der genau gleich so groß ist, ausgeglichen. Und das Ganze, den ganzen Ring entlang. Diese Idee dieser Weinfasstechnik liegt dem Bau der Kuppel von Florenz zugrunde. Und das war zunächst das erste künstlerische oder architektonische Kennzeichen dieses äußerst riskanten Kuppelbaues. Also, 1367 war dieser Volksentscheid mit diesem Vorschlag dieser Kuppel. Und dieser Kuppelbau, dieses Modell dieses Kuppels, war bis zum Ende für den Bau der Kuppel verbindlich. Da konnte keiner davon abweichen. Da war dran gehalten. Das war ein sehr mutiger Beschluss für Florentiner Verhältnisse. Das ist ja so nach und nach klar geworden. Seit der Antike gab es keine Kuppel, die auch nur annähernd solche Ausmaße hatte. Byzanz, das können Sie vergessen, ist viel kleiner, auch wenn das Ding riesengroß ausschaut. Das Pantheon, habe ich schon erwähnt, ist ebenfalls kleiner. Was jetzt kommt, ist nicht nur das breiteste Kuppelgebäude der Welt, für damalige Zeit, nicht für heute, sondern auch das höchste. Die Höhe kommt jetzt von dieser Spitzbogenkonstruktion her, die in Byzanz und bei der Pantheon dann noch gefehlt hat. Noch einmal zu erwähnen, Hauptproblem, das Oktogon. Wie groß fällt die Kirche eigentlich jetzt aus? Ich rechne es mal vor. Das Oktogon der Vierung, die Vierung ist da, wo sich Längsschiff und Querschiff schneiden, da haben wir eine Höhe von 42 Meter. Dann kommt dieser Tambo oben drauf, das sind 10 Meter. Jetzt sind wir bei 52. Bove ist eingestürzt, das war 48 Meter hoch. Da drauf kam diese Spitzkuppel, das war 38 Meter. Oben drauf kommt eine Laterne und ein Kreuz. Wenn man es zusammenzählt, dann sind wir bei 114 Meter. Für die damalige Zeit und auch für heute ein atemberaubendes Bauwerk. Und dazu kommt dann noch diese Doppelschalenbauweise, durch die es erst möglich geworden ist, wie sich später zeigt, das haben wir damals gar nicht gewusst, auf ein inneres Tragegerüst zu verzichten, denn alle Kuppeln ausnahmslos bis zum Bau von Florenz hatten innen Tragegerüst gehabt. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Diese Zweischaligkeit war eine sehr alte Erfindung, die nicht mal im Abendland gemacht worden ist. Die kommt aus Persien. Dort ist ja der Moscheebau sehr weit entwickelt auf der Basis von der Hagia Sophia und die haben dort diese Zweischaligkeit eigentlich zu einer gewissen Perfektion entwickelt. Das wurde übernommen. Wer das jetzt reingebracht hat, das weiß man nicht ganz genau. Wie gesagt, das Pantheon war schon zweischalig, das Baptisterium war zweischalig, aber diese Zweischaligkeit hat zu dem, was wir jetzt gleich sehen werden, einen großen Unterschied. Die beiden Schalen waren stets unterschiedlich. Die innere Schale war in der Regel eine kugelförmige Schale, eine Halbkugel, während außen eine Flachkuppel war. Also an der Seite war die Schale immer dicker als oben. Diese Zweischaligkeit, mit der wir es jetzt zu tun haben, die ist durchweg konstant ziemlich gleich. Also ein atemberaubendes Unternehmen war das. Nun, ich habe vorhin gesagt, man muss darauf eingehen, noch mal ganz kurz, wie bringen das die Architekten damals zustande, einen Rundbogen nicht zu bauen, sondern ein spitzbogiges Gewölbe zu machen. Einen Rundbogen zu konstruieren, ist eine einfache Sache. Machen wir einen Zirkel, dann macht einen Kreis. wie konstruiert man nun einen Spitzbogen? Man muss ja im Klaren sein, es ist nicht damit getan, wenn der Architekt auf dem Papier den Bogen konstruiert. Damit ist gar nichts gemacht. Das muss ja auf der Baustelle verwirklicht werden. Und man muss sich mal im Gedanken drüber machen, wie das ging das damals zu. Die hatten ja keine, nicht mal unser Blaupauspapier in dieser Größe, wie wir es heute hatten, gab es damals noch. Da wurde in der Nähe der Baustelle auf dem Boden ganz eben gemacht. Und dann feiner Sand drauf gestreut oder irgend sowas ähnliches. Und dann wurde in dieses Ding 1:1 die Kuppel oder die einzelnen Bauelemente reingezeichnet, kann man gar nicht sagen, so reingeritzt. Aber wie macht man es? Wie sagt man einem Mann oder einem Bauleiter, wenn der mit so 10 Männern zu tun hat, dass hier jetzt diese spitzbogige Kuppel rein muss? Da muss es eine ganz genaue Bauvorschrift geben, wie so ein Ding gemacht wird. Das Ding heißt das spitze Fünftel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Fünftel, von fünf, das Fünftel und spitz. Sie werden es gleich sehen, was es ist. Naja, das ist unser Thema eigentlich. Ich wollte nur zeigen, hier sieht man ganz deutlich, das war der eigentliche Anlass, wie diese Zweischaligkeit ausschaut. Sie sehen, die Schale wird nicht breiter nach unten, so wie beim Pantheon oder bei den anderen Kirchen. Die ist durchgehend ziemlich gleich. Und da in der Mitte drin, da ist ein kleiner Luftspalt. Und da drin, da saßen die Arbeiter und haben gemauert. Diese spitze Fünftel, ich muss Ihnen gestehen, ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, wie man das macht. Man muss den Text 5-mal lesen, dann kapiert man es. Zunächst wird ein ganz normaler, wenn hier dieser Durchmesser des Tambours da ist, wird ein normaler Halbkreis drüber gezeichnet. Das ist der schwarze Halbkreis. Dann wird dieser Durchmesser in 5 Teile geteilt. Und von vier Teilen davon wird ein Halbkreis gezogen. Dieser runde Halbkreis. Und der schneidet sich dann oben. Und so sehen Sie diese spitze Kuppel, diese spitze Fünftel. Mit dieser Konstruktionsvorschrift war jeder der damaligen Bauleute in der Lage, auf einem Platz von 100, 200 Quadratmeter im Maßstab 1:1 diese Kuppel zu entwerfen. Das war nämlich sehr notwendig, denn die ganzen Bauelemente, die Steine und so weiter, mussten alle von diesem Modell abgegriffen werden. Stellen Sie sich vor, Sie bauen eine Kuppel. Da können Sie nicht einfach einen Stein nehmen, 2 Meter lang und dann 30x30 im Rechteck. Das geht ja nicht. Dieser Stein muss ja konisch zugeschnitten sein, dass er so aufeinander sitzt, dass das Ding auseinanderpurzelt. Jeder Steinring hat ein anderes Maß, hat eine andere Form. Und diese Form musste von diesem Modell abgegriffen werden. Und eine Hauptaufgabe dieses Architekten, des Brunelleschi in diesem Fall, war, den Leuten klarzumachen, wie sie von diesem Modell am Boden die Maße abnehmen und die Modelle machen, Holzmodelle, nach denen dann im Steinbruch die Steine zurechtgeklopft werden. Also ein sehr, sehr komplizierter Prozess. Und wenn man sich vorstellt, wie die damalige Zeit, es war eine richtige Maßarbeit. Der kleinste Fehler in so einem Stein, um einen Zentimeter daneben, und der passt nicht, dann wird er verworfen. Das ist also diese Sache mit dem spitzen Fünftel. Und Sie sehen, die Konstruktion ist eine rein gotische Konstruktion. Nach diesem System haben alle gotischen Gebäude ihre Spitzbögen konstruiert. Das ist die einzige Methode, um klarzumachen, wie man so ein Ding baut. Um diese Idee des Architekten auf die Baustelle zu bringen. Es gibt heute noch Kirchen, wo im Vorfeld oder auf dem Dachboden oder irgendwo drauf noch diese Flächen erhalten sind, wo also dann die kleineren Teile im Maßstab 1:1 aufgeritzt worden und dann nachgebaut worden sind. Jetzt kommen wir zum Hauptproblem. Das Ding funktioniert alles wunderbar bei einer Rundkuppel. Aber unsere Kirche in Florenz hat bekanntlich 8 Ecken. Diese Kuppel, die ist nicht rund, sondern achteckig. Und diese Achteckform macht dem ganzen Bauvorhaben die größten Probleme, die man sich vorstellen kann. Wir müssen ganz kurz auf die beiden Konkurrenten eingehen. Der eine war der Brunelleschi und der andere war der Ghiberti. Beides waren Florentiner, Künstler, keiner war Architekt. Und die haben sich immer in Wettbewerben gegenseitig ausgespielt. Der Ghiberti, das wissen Sie vielleicht, hat den Wettbewerb gewonnen, als es darum ging, im Baptisterium diese wunderbaren Brosetüren zu machen. Ich werde Ihnen nachher ganz kurz zeigen. Dagegen, der Brunelleschi hat den Architektenwettbewerb gewonnen, was die Domkuppel angeht. Sehen Sie, das war das Werk von Ghiberti. Und wenn Sie nach Florenz kommen, werden Sie überhaupt gar keine Chance haben, daran vorbeizulaufen. Jeder Fremdenführer schleppt sie so lange dahin, bis sie es gesehen haben. Und diese Fenster, Entschuldigung, diese Türen sind wirklich eine einmalige Angelegenheit. Ich zeige Ihnen gleich noch eine Vergrößerung von ganz links oben von dieser Paradiesszene. Und Sie sehen es hier größer als im Original in Florenz. Die biblische Szene, Sie sehen die Erschaffung der Eva aus dem Leib des Adam und die ganze Szene, da drüben die Paradiesszene, da ganz da oben, die berühmte im Link, der Linken da drüben, die Sache mit dem Apfel, da oben dann der Beschluss des lieben Gottes und hier der Rauswurf aus dem Paradies. Diese Sache ist eigentlich was, was man nicht übergehen kann, wenn man von Florenz spricht. Also, der Brunelleschi war der Sieger im Wettbewerb um den Bau der Kuppel. Jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher. Was macht man eigentlich jetzt, wenn man etwas bauen will, was nur funktioniert, wenn es rund ist? Er hat zwei Sachen gemacht. Es schaut aus wie eine Eisenbahnschiene. Die beiden Schienen, die da laufen, sind halbmeterdicke Sandsteinblöcke, die zurechtgehauen sind, um diese Achteckform darzustellen. Und zwar zweischalig. Und dann sind Querstreben da, die für die Stabilität, für den Abstand dieser beiden Kuppelschalen sorgen. Das Ganze schaut wie eine Eisenbahn aus, ist aber eigentlich der einfache Grundriss, nachdem diese Kuppel dann gebaut worden ist. Dieser Brunelleschi hat vermutlich auch nicht gewusst, auf was er sich eingelassen hat, als er den Auftrag angenommen hat, diese Kuppel zu bauen. Er war nicht ganz unvorbereitet. Er war einige Jahre war er in Rom und hat in Rom, das war damals eine sehr gottverlassene Stadt, hat nicht mal 10.000 Einwohner mehr gehabt, auf dem Forum Romanum, das war eine Viehweide geworden. Und in diesen Trümmern hat er die damaligen Überreste von Kuppeln angeguckt. Und in Rom gab es einige Kuppeln im alten Rom. Da waren also zunächst mal die Thermen, die heute noch ihre Kuppeln haben. Dann wurden damals auch die Ruinen vom Palast des Nero, das Domus Aureum wurde ausgegraben. Auch da sind Kuppeln zu sehen. Und diese Kuppeln hat Brunelleschi mit großer Wahrscheinlichkeit sehr genau sich angesehen. Da weiß man nicht genau was drüber, man weiß nur, dass er in Rom war. Und dass er dort mal fast verhaftet worden ist, weil er sich in den Altertümern rumgetrieben hat. Und da haben die gemeint, er macht da irgendwas Gottverbotenes. Also er hat sich in Rom schon etwas kundig gemacht. Trotzdem hat er in Rom nicht gelernt, wie man achteckige Kuppeln baut. Er war als Ergebnis seiner Studien in Rom, muss man sagen, war dieser Brunelleschi der Baumeister in Italien, der dort die Formensprache der Renaissance eingeführt hat. Nicht um einen Ruck, sondern er hat diese gotische Bauweisen übernommen, obwohl, wenn man die Kirche von außen sieht, macht die keinen gotischen Eindruck mehr. Das ist ein Renaissance-Bauwerk. Obwohl die innere Architektur, die ganzen Bauweisen, die da vorgegangen ist, eigentlich vor allem, was diese Spitzbogen angeht, eine gotische Angelegenheit war. Es war ein sehr mutiger Beschluss dieser Domopera, dieser Versammlung der Wollhändler, dass sie diesem Mann den Auftrag gegeben hat, diese Kuppel zu bauen. Man kann auch sagen, sie haben ja keine andere Wahl gehabt. Hätten sie einen anderen genommen, wäre das Problem ja genauso gewesen. Warum dieser Brunelleschi den Wettbewerb gewonnen hat und nicht der Ghiberti oder andere, das war das. Er hat gesagt, ich brauche für diesen Kuppelbau kein Lehrgerüst. Und das war für die damalige Zeit eine unvorstellbare Sache. Der Mann wurde glatt für verrückt erklärt. Und das, man muss sagen, diese Wollmeister haben eigentlich, man muss da Respekt haben vor denen, dass die bei ihrem Beschluss geblieben sind, diesem Mann den Auftrag für diese Kuppel zu geben. Warum konnte er dann jetzt, oder was war der Grund, weshalb er auf dieses Legerüst, das innen drin die Kuppel trägt, bis sie fertig ist? Warum kann man darauf verzichten? Er hat die von dem ersten Wettbewerb an festgelegte Zweischaligkeit ausgenutzt. In den beiden Schalen, in den Zwischenräumen, in diesen Schalen, die etwa so 1 bis 2 Meter breit waren, etwa, hat sich geändert, nach oben so schmäler geworden, etwas. In dieser schmalen Spalte waren die Arbeiter und haben die Kuppel gemauert. Es war eine Mauerkuppel, keine Zementkuppel wie das Pantheon. Und man muss sich also vorstellen, wie es dazu ging. Das Ding war schon ja über 40, 50 Meter hoch. Die Wände sind immer schräger und schräger geworden. Und da drin haben die Arbeiter ihre Arbeit gemacht. Das Innere der Kuppel, der Blick nach unten, der wurde zugehängt. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind da 60 Meter hoch und sehen da runter in die Kirche. Das ist ein Schwindelgefühl, das kann man sich kaum vorstellen. Da wurde also was reingehängt, einfach damit die Leute nicht runter sehen und da scheu werden. In diesem schmalen Raum wurde dann Schicht auf Schicht diese Kuppel da hochgebaut. Noch was. Stellen Sie sich mal vor, dieses Lehrgerüst in dieser riesigen Kuppel, die hätten, um das Lehrgerüst bauen zu müssen, einen ganzen Wald abholzen müssen. Sie wissen, wie es in der Toskana mit Wald ausschaut. Und selbst wenn es einen Wald gegeben hätte, hätte man diese Unzahl an Bäumen fällen müssen, alles ohne Maschinen, alles im Handbetrieb. Man hätte dann die gefällten Bäume in Bretter und Balken zerlegen müssen, und das ganze Ding hätte man nach Florenz bringen müssen, da hätten wir es aufgebaut. Selbst wenn die Kuppel in diesem Lehrgericht gebaut geworden wäre und die wäre fertig gewesen, es wäre lebensgefährlich gewesen, ein großes Risiko, das Ding wieder rauszumachen. Welchen Pfosten nehmen Sie als ersten raus? Wenn Sie einen falschen erwischen, hakelt das ganze Ding ein und ihn auf den Kopf. Also das war dieses Verzicht auf das Lehrgericht war also, obwohl es riskant war, doch eine Notwendigkeit. Das Lehrgericht wäre nicht zu finanzieren gewesen und es wäre in dieser riesigen Größe lebensgefährlich gewesen. Wie ich sagte schon, die haben den Brunelleschi für verrückt erklärt, als er gesagt hat, ich baue das ohne Lehrgerüst. Am 7. August 1420 war ganz offiziell der Beginn des Kuppelbaus. Ich möchte ganz kurz und schlagwortartig jetzt sagen, was an dieser Kuppel das architektonisch wichtig ist. Keine Baugeschichte, das geht uns viel zu lang, nur rauszugreifen, was an dieser Sache architektonisch interessant ist. Wie das gemacht wird. Es sind eine ganze Reihe von Prinzipien, die hier angewandt worden sind, und zwar von dem Brunelleschi zum ersten Mal. Man muss sich also vorstellen, dieser Goldschmied hat sich also in ein völlig fremdes Gewerbe eingearbeitet. Er hat keine Vorgänge gehabt. Die Kuppeln, die er gesehen hat in der Antike, die waren ja alle schon fertig. Da konnte man nicht sehen, wie die gebaut worden sind. Was ist also an diesem, ganz kurz zusammengefasst, an diesem Bauwerk erwähnenswert oder hebt es hervor? Ich sagte schon, der Bau ohne Lehrgerüst. Dann auch die Zweischaligkeit, habe ich schon gesprochen. Dann diese Weinfassmethode, dass durch diesen Ring außenrum die Kräfte sich ausgleichen und kein Seitenschub auftritt. Und diese Weinschalenmethode wurde jetzt also realisiert durch diese achteckigen Doppelringe aus Sandsteinbalken, die dann am Ende, Sie müssen sich vorstellen, Balke auf Balken, wurden an den Ecken mit verbleiten Eisenklammern zusammengehalten. Deswegen verbleit, weil das Eisen ja sonst rostet. Aber das Blei, das war schon in der Gotik weit verbreitete Methode. Alles, was dort mit Eisen zu tun hatte, wurde vorher verbleit, um zu verhindern, dass das Zeug rostet. Dann die Sandsteinketten der beiden Schalen. Dieses Ding zu erklären, ist nicht ganz einfach. Im Modell steht in der Lektüre drin, der Brunelleschi hat natürlich für seine Kuppel ein Modell gebaut. Dieses Modell war so kompliziert, dass außer ihm vermutlich keiner draus gekommen ist. Warum? Weil eine Vielzahl von Konstruktionsprinzipien in dieses Ding reingeheimnist worden ist. Ich will versuchen, Ihnen an diesem Bild kurz klar zu machen, um was es geht. Sie sehen hier die beiden Schalen, dieser große Block und dieser obere, die ist ja angeschrieben. Und in diesen Block rein, in diese Achteckkonstruktion rein, hat Brunelleschi eine Bogenkonstruktion reingebaut. Die Schalen, die waren so dick, mehrere Meter unten, oben waren sie schmäler, dass die Ziegel, es war der Ziegelbauweise, so angeordnet werden konnten, dass sie innen eine Rundform ergeben. Das war das ganz Raffinierte dabei. Das muss man also mehrfach, und ich muss zugeben, ich habe lange gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin. Selbst dieses Bild macht es nicht sehr deutlich. Diese Strichform soll andeuten, wie diese Ziegellagen gewesen sind, dass eine Ringform ergeben. Die Achteckform dieser Kuppel war eigentlich nur äußerlich vorgetäuscht nach dem Volksbeschluss. Innerlich, von der Konstruktion her, waren das Rundkuppeln. Einer der Gründe, warum das Ding stehen geblieben ist. Dazu kommt noch, es wurden Eisenketten reingelegt. Die wurden zwar in der Neuzeit gesucht, man hat sie nicht gefunden, aber nach dem Baubericht sind nach jedem dieser Ringe Eisenketten reingelegt worden, die auch diese Rundbogenstruktur zusammenhalten sollten. Auf jeden Fall, die Kuppel steht heute noch. Das habe ich gerade schon erklärt oder habe versucht zu erklären, wie diese Ziegel innerhalb dieser dicken Mauern so angeordnet worden sind, dass sie eine Ringstruktur ergeben haben. Noch etwas ist in diesem Bau zu erwähnen. Man hat ja diese Kuppel nicht, wie soll man sagen, sektionsweise hochgezogen. Die wurde Ring für Ring hochgezogen. Das heißt, wenn ein Ring vollständig gemauert war, dann kam erst der nächste. Warum? Weil auch diese Ringe ja immer steiler und steiler zugelaufen sind. Und noch was kommt dazu. Er hat 8 Bautrupps gehabt. Für jeden dieser 8 Seiten dieser Kuppel einen eigenen Bautrupp. Das ging eine Zeit lang ganz gut. Nur als man dann oben angekommen war, da mussten die Bautrupps zum größten Teil entlassen werden. Denn da war der Ring dann so klein geworden, dass diese ganzen Trupps von Bauleuten da oben gar keinen Platz mehr hatten. Und so ist auf diese Art und Weise nach und nach, in einer jahrzehntelangen Prozedur, ist diese Kuppel, man kann ruhig sagen, Ring für Ring, es stimmt wirklich, es war der innere Ringstruktur emporgewachsen. Und nach außen wurde durch die entsprechende Mauerung kaschiert, dass es eine Achteckform war. Dann wurde noch etwas gemacht, was aber fast in diesem Zusammenhang fast nebensächlich ist. Die Ziegel wurden nicht einfach Stück für Stück nebeneinander verlegt, sondern wurden im Fischgratmuster verlegt. Nicht nur so, sondern auch in dieser Form, senkrecht stehend, also waagrecht auf senkrecht, also eine sehr, sehr komplizierte Bauweise. Und ich kann mir vorstellen, dieser gute Mann, der musste jeden Tag da oben gucken, ob seine Weisungen auch ausgeführt werden, denn zu Papier bringen konnte man das nicht. Und da hilft vermutlich nur persönliche Anweisung. Es war also ein, man muss sagen, selbst für heutige Verhältnisse, wo man also gewagt ist, wo man also alle möglichen Bauvorhaben wagt, muss man sagen, ein riesen Respekt vor diesen Bauleuten, die das damals gemacht haben. Die Kuppel ist also jeden Monat etwa um 30 cm gewachsen. Und dann gab es auch immer wieder Probleme, sowohl bei der Baustelle, es gab politische Probleme, es gab einen Krieg zwischen Lucca, es gab einen Krieg mit Thailand, auch der Brunelleschi selber hatte familiäre Probleme. Das müssen wir heute Abend alles übergehen, sonst kommen wir von Hundertsten ins Tausendste. Es war also, was man so sagen jetzt heute Abend, haben Sie den Eindruck, es war ein Bauvorhaben, das problemlos über die Bühne gelaufen ist. So war es keinesfalls. Es war sowohl was Menschliche angeht, fast tragödienhaft, wie auch was die Politik der Stadt, des Stadtstaates Florenz angeht, eine sehr unruhige Zeit. Es gab Kriege und trotzdem wurde dieser Dom fertig gebaut. Am März 1436 war Kirchweih. Da war das Fest Maria Verkündigung. Warum? Der Dom hat nicht mehr den Namen St. Reparata gehabt, wie die Vorgängerkirche. Der hat Santa Maria del Fiore geheißen. Ja, St. Maria von den Blumen. Die Lilie ist nicht nur das Symbol der Bourbonen in Frankreich, es ist auch das Symbol des Stadtwappens von Florenz. An diesem Fest wurde dann also ich war Kirchweih, und ein halbes Jahr später wurde die Kuppel eingeweiht, war die Kuppel auch fertig. Und damit war das Lebenswerk von Brunelleschi eigentlich fast abgeschlossen. Es fehlte nur noch eine Kleinigkeit, oben die Laterne. Natürlich wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben wieder, den hat er auch gewonnen. Er hat auch noch erlebt, wie die erste Steinrunde da oben gelegt worden ist. Und dann ist er am 15. April 1446 nach einer kurzen Krankheit gestorben. Er wurde, was damals sehr selten war und auch heute noch in Florenz die Ausnahme ist, er wurde in seiner Kathedrale beigesetzt. Sehr schlicht, das Grab hat man gar nicht mehr gefunden im Laufe der Jahrhunderte. Erst durch, archäologische Arbeiten im Jahr 1972 hat man dann diese Gruft oder diese einfache Grab mit der Platte von Brunelleschi entdeckt. Da stand dann drauf Corpus Magni Ingenii Viri Filippi Brunelleschi Fiorentini. Hier liegt der Körper eines Mannes von großem Erfindergeist, Filippo Brunelleschi aus Florenz. Das war die Grabinschrift. Was die Kuppel angeht, ist sie die größte gemauerte Kuppel der Welt. Natürlich mit unseren heutigen Methoden kommen wir da drüber. Aber in dieser Technik ist sie bis heute nicht übertroffen worden. Und sie ist nicht nur die größte Kuppel dieser Art. Sie waren ja schon in Florenz, haben es gesehen, Sie werden das bestätigen. Es ist auch die schönste Kuppel, die es gibt. Darüber ist nicht mehr viel zu sagen. Ich danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Röhrle, für den Ausflug nach Florenz. Vielleicht möchten Sie noch was wissen zur Kuppel, zu dem Wunder und dem Abenteuer. Oder haben was anzumerken, was nachzutragen. Und dann mal raus mit der Sprache. Oder sind Sie noch am Verdauen? Ja, bitte.
Wenn man ständig einen Ziegel nach dem anderen aufeinanderbauen muss für die Kuppel, um am Ende zum Schluss zu kommen, wird es dann ständig durch ein Gerüst gehalten, was vom Boden auf bis zu diesem Ziegel dann aufgeht und dann wird es gestützt. Wie hält das aufeinander?
Entschuldigung, ich habe es nicht verstanden. Ja,
die Frage war, wenn man diese in dieser Ringtechnik die Ziegel immer weiter hochzieht, Ring um Ring, wie hält das denn in Gottes Namen? Wird es von unten gestützt, war jetzt Ihre Frage.
Die streiten sich gegenseitig ab. Wenn man eine Kuppel baut, die stürzt deswegen nicht ein, weil die einzelnen Steine ja gegenseitig abstützen. Und auch in der Ringform gilt es. Diese Ringform war ja nicht quadratischer Ziegel neben quadratischen Ziegel oder rechteckig aufgebaut, sondern die einzelnen Ziegel hatten schon diese Form, um eine Ringstruktur zu ergeben. Dieser Ziegel darf man sich nicht vorstellen, dass es so vielleicht 20 cm oder irgendwas, das waren 80 bis 90 cm lange Steine, die bereits in dieser Form gemauert worden sind. Und so wurden die aufeinander gesetzt, und zwar immer so, ein Ring nach dem anderen, wenn er vollständig war. Der konnte nicht einstürzen, weil er sich sonst gegenseitig, wie soll man sagen, rausgequetscht hätte. Ist Ihnen klar, wie ich es meine, ja? Ja, ja, also das Ding, der muss gehalten werden, solange bis der Zement abgebunden hat. Das stimmt, ja, ja. Da haben die also sehr langsam dann gearbeitet, ja. Die mussten abwarten. Das war auch der Grund, warum der Bau relativ langsam voranging. Die mussten eigentlich warten, bis die einzelnen Ziegel schon einen gewissen Halt hatten. Und das waren Erfahrungswerte. Nach 2 Stunden hält so ein Ding noch nicht. Das braucht vielleicht einen halben Tag oder so. Und dann kann man weitermachen. Sie mussten also abwarten, bis der Zement einigermaßen abgebunden hatte. Sonst wäre das Ding runtergerutscht natürlich. Stimmt schon, ja, ja. Erst wenn der Ring vollendet war, dann konnten wir getrost den nächsten beginnen. Aber solange das gebaut worden ist, war immer die Gefahr da, dass so ein Bogen runterrutscht wieder. Stimmt schon.
Ja, haben Sie weitere Fragen oder Anmerkungen? Vielleicht können Sie es nochmal sagen, die Bauzeit insgesamt.
Die Bauzeit, ja. Die Zahlen bin ich schwach, aber ich habe das natürlich aufgeschrieben. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen.
Ich denke mal, ich würde mal annehmen, heute ja. lässt sich kein Bauherr mehr so viel ja. Zeit.
Also, Moment, Zeittafel. Im Jahr, Moment, 1296, das war das erste Jahr, da wurde der Grundstein dieser Kathedrale gelegt, nachdem zuvor diese alte Kathedrale St. Preparata abgerissen war. 1296 war die Grundsteinlegung. Und dann wurde gleich mit dem Bau begonnen. 1355 war die Domfassade und die Langschiffwände schon fertig. Dann kam eine große Pause, dann kam die Pest. 1366 hat dieser Giovanni dieses Kuppelmodell eingereicht, mit dem diese Achteckstruktur und die Bauweise zur Kuppel so von vornherein festgelegt war. 1379 kam Brunelleschi auf die Welt, also relativ spät. Da war die Kirche, das Schiff, war schon fertig um diese Zeit. 1420, das ist zwei Jahre, das, ja, 1420 wurde Brunelleschi von dieser Wollmeisterei wurde er zum Capomastro ernannt. Also er hat da die Bauleitung bekommen, 1420. 1421, das ist unser Datum eigentlich, hat der Baubeginn, war der Baubeginn dieser Kuppel. 1429 sind die ersten Sandsteinbalken vom Steinbruch aus dann nach in Florenz eingetroffen, die ersten Balken, wo diese Kette dann gemauert worden ist, diese Steinkette. 1435, das sind so einige Daten eben, war die vierte Sandsteinkette fertig. Es waren vier Sandsteinketten und ganz oben dann noch eine Holzkette aus Kastanienholz. Und 1436 war die Kuppel fertig und war die Kirchweihe von Dom und ein halbes Jahr später von der Kuppel, 1436. 1446 war dann die Kuppel ganz fertig und da ist Brunelleschi gestorben. Da wurde auch dann der erste Stein gelegt, der erste Ring für die Laterne.
Also wenn ich richtig mitgerechnet habe, von der Grundsteinlegung bis zum Schluss, sind wir bei 150
ja,
Jahren.
Ja, ja, ja. Muss eigentlich sagen, für die damalige Bauzeit nicht mal sehr arg lang. Mhm. Die Kathedralen haben in der Regel noch länger gedauert. Da haben Generationen dran gebaut. Der Kölner Dom ist im 18. Jahrhundert, 17, im 18. Jahrhundert fertig geworden. Mhm. 19. Im 19. Unter Kaiser Wilhelm, ja, ja. 19, ja, ja.
Nun gut. 150 Jahre Abenteuer, ja. Ja, das ja. ist doch was. Ja, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann, Sie hätten noch eine Frage. Dann.
Das hat er, ja, das ist sehr genau bekannt, das hat die Stadt Florenz gezahlt, der Feller und Pfennig. Das war eine Reichsstadt, diese Wollhändlergenossenschaft hat es finanziert.
Hat er so ein
Blankoscheck
bekommen
und gesagt, mach mal. Das wurde so nach und nach gemacht. Ja, immer so bröckelsweiß. Da gab es auch mal sicher mal Pausen drunter ein. Aber in der Regel wurde es so Zug um Zug gezahlt. Es war damals nicht üblich, über Kathedralen oder Baufinanzierungspläne aufzustellen. Die konnte ja auch kein Mensch einzuhalten, weil man ausging, dass so ein Bau mindestens 100 Jahre braucht, bis er fertig wird. So lange hat keiner sich getraut. Da hat man halt Geld gesammelt, dann wurde gebaut. Wenn das Geld alle war, hat man aufgehört. Dann haben wir gewartet, bis wieder Geld kam, dann ging es wieder weiter. Und in dem Punkt muss man sagen, ist eigentlich der Dom von Florenz, abgesehen von dieser Pestangelegenheit oder mal von dem Krieg gegen Lucca, eigentlich sehr zügig gebaut worden. Wie gesagt, es standen reiche Leute dahinter. Und es war noch, muss ich sagen, damals war Florenz noch eine Republik. Die Medici, die gab es damals schon. Das waren aber kleine Leute damals. Da hat wirklich, da haben die eigentlich, diese Wohnhändler waren die Rechten, auch die anderen Genossenschaften, die haben das stadtregiert eigentlich. Einzelne Familien, die da hervorgetreten sind. Medici kam viel später.
Denn dann hat sich etwas erhalten, falls Sie je ein Haus bauen oder sanieren. Das geht manchmal Zug um Zug, wenn Sie wieder Geld haben. Nun denn, ich danke Ihnen sehr, Herr Wörle. Nächste Woche werden wir uns einer etwas neueren, jüngeren Bewegung des Schaffens zuwenden. Da werden Sie etwas erfahren können über das Bauhaus und warum es immer noch aktuell ist. Ich hoffe, Sie sind wieder an Bord. Herzlichen Dank, Herr Wörle. Schönen Abend Ihnen. Ciao.